Weingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 3. Dezember. Alle reden jetzt vom Koalitionsvertrag, der auf gar keinen Fall neu verhandelt werden dürfe. Reden ist toll, lesen ist besser. Kevin Kühnert.
Was steht im Koalitionsvertrag? Eine spannende, dreizeilige Passage, in der drinsteht, wir werden eine Halbzeitbilanz ziehen. Und wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, dann muss es auch die Möglichkeit geben, neue Verabredungen zu treffen. Auch das ist Teil der Verabredung, auf die sich Frau Kramp-Karrenbauer und die Union jetzt beziehen. Und ich würde gerne von der Union und wir möchten gerne in den nächsten Tagen und vielleicht auch Wochen von denen hören, wie interpretieren Sie das eigentlich? Oder war das nur eine Beruhigungspille, damit das mit der Koalition funktioniert? Ich finde den Satz eigentlich ziemlich präzise.
Mittlerweile hat auch die CDU-Vorsitzende und Verteidigungsministerin offenbar einen Blick in dieses Vertragswerk geworfen. Sie spricht zur Feier des Tages einen ihrer nahezu unverständlichen Bandwurmsätze, aber am Ende des Satzes kommt das Entscheidende, dass sie nämlich keinen Grund dafür sieht, dass man den Koalitionsvertrag komplett neu verhandeln muss.
Die Frage, dass bei einer der Regierungsparteien ein Führungswechsel stattfindet, was im Übrigen bei der CDU und auch bei der CSU der Fall war, ohne dass wir jeweils die gesamte Koalition in den Vertrag in Frage gestellt hätten, gehört aus meiner Sicht nicht zu den schwerwiegenden Fällen, aus denen heraus man eine Koalition komplett neu verhandeln muss.
Nochmal bitte die entscheidenden vier Worte, Frau AKK.
Komplett neu verhandeln muss.
Als Berliner würde ich an dieser Stelle sagen, Nachtigall, ich hör dir trapsen. Will sagen, die Union ist nicht willig, aber beweglich. Nicht, dass man noch irgendwelche Hoffnungen in diese große Koalition setzen würde, aber man weiß nicht so richtig, wie man da rauskommt. Und wenn man draußen ist, wie kommt man wieder rein? Das Bundeskanzleramt zum Beispiel. Und wenn ja, mit wem eigentlich? Also was nun? Neuwahlen, Minderheitsregierung, Kanzlerwechsel? Wir können im Moment nur spekulieren. Aber das, sagt die gestrenge Grünen-Chefin Annalena Baerbock, sollten wir lieber lassen.
Ich glaube, dieses ganze Spekulieren, was wäre, wenn, wie sollte, das bringt uns kein Stück weiter.
Verstanden. Weshalb wir das Spekulieren am frühen Morgen sofort wieder einstellen und auf die Klugheit und Gelassenheit der Kanzlerin vertrauen. Sie ist ja auch noch da und das, wie sie dem Bundestag neulich anvertraute, auch ganz gerne.
Deshalb finde ich, wir sollten die Legislaturperiode lang weiterarbeiten. Meine persönliche Meinung. Ich bin dabei. Herzlichen Dank.
Unsere weiteren Themen heute. Jetzt gleich beginnt in London der große NATO-Gipfel mit dem nicht minder großen Donald Trump. Und dort wird es um die Kriegsführung der Zukunft gehen im Cyberspace. Ich spreche jetzt mit einem der führenden Experten des Landes darüber. Professor Dr. Christoph Meinl vom Hasso-Plattner-Institut in Potsdam.
Es ist gar nicht mehr der Staat, der da losschlagen muss, sondern das können einzelne Beauftragte, ob geduldet oder unterstützt, dagegen ein anderes Land losziehen, sodass die Bedrohungslage sehr, sehr diffus ist.
Außerdem, wir hören die Soziologin Nekla Kelek zum Thema Partnerschaftsgewalt und was dieses Phänomen mit der muslimischen Community in Deutschland zu tun hat. Die Frauenrechtlerin kritisiert die aktuelle Studie der Bundesregierung als vorsätzlich undeutlich.
Es gibt Gesellschaften, Kulturen, die das überhaupt noch gar nicht vorgesehen haben, sondern in ihrem Kulturkreis selbstverständlich ist, dass der Mann ein Recht hat, seine Frau zu schlagen, falls sie ihm nicht gehorcht.
Unsere Börsenreporterin Sophie Schimanski berichtet von der Wall Street und zwar über die neuesten Stahlzölle der USA, die Börsianer wenig begeistern können. Zudem gehen wir einem Gerücht nach, dass Donald Trump offenbar für seine nächste Amtszeit mit einer Vizepräsidentin plant. In der guten alten Zeit kannten die Soldaten drei Einsatzgebiete: zu Wasser, zu Lande und in der Luft. Inzwischen ist ein viertes dazugekommen, der Cyberspace. Also jener geheimnisvolle Raum, der eigentlich gar kein Raum ist, sondern jene Sphäre, in der Computer, Server, Farmen und unsere kritischen Infrastrukturen, als da wären die Wasserversorgung oder das Telefonnetz, miteinander verbunden sind. Und um den Schutz vor Cyberangriffen geht es ab heute beim NATO-Gipfel. Denn neben all den anderen großen Problemen, die die NATO zu ihrem 70. Geburtstag ja auch hat, müssen die Bündnispartner endlich klären, wie sie sich eigentlich künftig gegen die Gefahr aus dem Internet verteidigen wollen. Fragen über Fragen. Wie sieht diese Kriegsführung im virtuellen Raum eigentlich aus? Wie fortgeschritten sind die Attacken schon heute? Und für uns? Wie abwehrbereit ist Deutschland eigentlich? All diese Fragen kann Professor Dr. Christoph Meinl so kompetent beantworten wie sonst kaum einer in diesem Lande. Er ist der Direktor und Geschäftsführer des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam. Einen schönen guten Morgen, Professor Dr. Christoph Meinl.
Guten Morgen.
Herr Meinl, wir sprechen über Cyber Security und meine erste Frage wäre, wie sicher ist eigentlich dieses Land mit seiner Bundeswehr und seiner traditionellen Armee vor einem Angriff, der eben nicht über Panzer und Tornados stattfindet?
Also das ist die große Herausforderung unserer Zeit. Um ein Land anzugreifen, um zum Beispiel da die Stromversorgung zu kappen oder die Gasversorgung, reichen heute Cybersecurity-Angriffe, also vom Computer über die Computersysteme. Da brauche ich gar keinen Waffeneinsatz und keine Armee hinschicken.
Sie beraten die Bundesregierung ja auch in diesen Fragen. Wie ist dieses Risiko zu taxieren? Denn bislang geben wir, wenn ich das recht sehe, ja unsere über 40 Milliarden jährlich für die Bundeswehr, vor allem ja für traditionelle Waffensysteme und das Personal aus.
Die große Schwierigkeit hier in diesem Bereich ist, dass in den alten Kriegen immer Staaten gegeneinander losgezogen sind. Wenn wir jetzt mal diese Cybersecurity angucken, dann sind das gar nicht mehr staatliche Infrastrukturen, sondern auch private Infrastrukturen, die großen Netzbetreiber, die großen Plattformen. Auch ist es gar nicht mehr der Staat, der da losschlagen muss, sondern das können einzelne Beauftragte, ob geduldet oder unterstützt, dagegen ein anderes Land losziehen, sodass die Bedrohungslage sehr, sehr diffus ist.
Tja, diffus, Herr Meinl, hilft natürlich gar nicht. Das glaube ich. Andererseits war es früher so viel klarer, von wo welche Rakete und was kommt. Auch da wurde ja mit allen Tricks gearbeitet. Insofern müssen wir doch zu irgendeiner Form von Lageeinschätzung kommen. Gibt es einen neuralgischen Punkt?
Also es gibt viele neuralgische Punkte. Man versucht, die unter dem Begriff kritische Infrastrukturen zusammenzufassen. Und da fängt schon ein bisschen das Problem an, was gehört alles dazu? Natürlich Stromversorgung, Energieversorgung. Wie ist es mit Krankenhäusern? Wie ist es mit dem Verkehr, öffentlichen Verkehr? Also das ist wirklich die Schwierigkeit, die sich dann kombiniert mit einem Stück Unerfahrenheit, also einer fehlenden Awareness für diese Sicherheitsproblematik in breiten Kreisen der Bevölkerung.
Was ist Ihre Erfahrung aus den letzten Jahren? Wie weit sind andere Dienste, andere Nationen oder auch einzelne nichtstaatliche Akteure dabei, solche Angriffswellen gegen den Computer des Bundesnachrichtendienstes oder gegen Stromversorger in Berlin, Hamburg, München zu fahren?
Also Sie erinnern sich an diesen Angriff auf den Bundestag, Sie erinnern sich an Angriffe in den baltischen Staaten, gerade jetzt hier in Berlin die Kammergerichtsinfrastruktur lahmgelegt durch Angriffe von außen. Ob das jetzt immer staatlich beauftragte Angriffe sind oder ob das einfach kriminelle Angriffe sind, das sei mal immer dahingestellt. Wenn wir zum Beispiel bei den richtigen Waffen nachschauen, ABC-Waffen, dann waren die Staaten diejenigen, die miteinander verhandelt haben und Maßgaben verabschiedet haben, Verträge geschlossen haben, um sich da in einer gewissen Weise abzusichern und zu verhindern, dass da irgendwas passiert. In diesem Cybersecurity-Bereich ist die Gruppe, mit der man diskutieren muss, viel, viel größer. Die Staaten sind ja oft in diesem digitalen Welt gar nicht mehr die Souveräne, die da bestimmen können, was passiert. Das sind die sehr großen Unternehmen und dann sind die kleinen Unternehmen, die kleinen Hackergruppen, die dann ihr Unwesen treiben.
Gibt es Staaten, die aktiver als andere sind?
Also es wären versucht, immer Zuschreibung zu machen, dass man aus der Art des Angriffs, aus der Analyse, wo, mit welchen Mitteln, in welchen Zielen, wann, zu welchem Zeitpunkt man Rückschlüsse zieht, gibt aber in dem Bereich natürlich keine Garantien, weil über das Netz das nur sehr geschickt vorgetragen werden kann. Also auch so, dass es den Anschein hat, dass es von einer anderen Macht kommt. Wir haben mal in die Geschichte geguckt, wie ist das? Wir sind zurückgefallen auf die Piraten zu Zeiten der verschiedenen Königreiche. Da war es oft so, dass diese Piraten Unterschlupf fanden bei einer Krone. Manchmal sogar mussten sie was von ihren Piratenzügen abgeben. Also so ein bisschen
Das ist eine Situation, die wir haben, also große Player, Staaten, große Unternehmen, aber eben auch kleine Einheiten, die dann auf eigene Rechnung oder im Auftrag von anderen diese Angriffe, diese Störung, diese Behinderung von Infrastruktur, die diese Angriffe vortragen.
Bei Huawei wird diskutiert, dürfen wir uns hier mit einer anderen so großen und so fremden Weltmacht technologisch so verbinden, dass wir nicht wirklich mehr sagen können, das ist unsere Telefonleitung, sondern es ist ein Stück weit auch schon deren Telefonleitung mit allem, was das für das Abhören bedeutet. Unterstützen Sie diejenigen, die da skeptisch sind und sagen, wir sollten das nicht tun?
Es gibt zwei Aspekte. Der erste, mal wirklich richtig zu bedauern, dass wir da nicht mehr mitspielen. Wir als Deutschland, wir als Europa. Das ist die Wahl im Wesentlichen zwischen Cisco und Huawei, also zwischen USA und China. Es gibt europäische Anbieter, aber die nicht in dieser Leistungsklasse mitspielen.
Ja, das ist schon mal betrüblich. Das wäre früher Siemens gewesen, oder?
Das ist Siemens, auch Nokia waren da mal irgendwie stark. Jetzt ist die Frage, was kann ich verhindern, wenn ich auf einer technischen Infrastruktur, egal wer die produziert hat, dafür sorge, dass meine Daten, die ich sichern muss, auch sicher bleiben. Dass das Internet offen und weiter funktioniert, aber ich dann mit kryptografischen Mitteln sicherstelle, dass meine Daten nicht da öffentlich sind. Und wenn man solche Systeme hat, dann ist es wieder egal, wer unten die Netzwerktechnik liefert.
Gut, die Amerikaner hätten ja gerne, dass wir die Huawei-Komponenten durch amerikanische Komponenten ersetzen.
Ja, ja, und dann ist die Abhängigkeit vollständig von einem System da.
Aber vielleicht trotzdem besser, oder?
Ja, also ich denke, es ist gut, wenn man eine Wahl hat und nicht laufen muss, was nichts gegen die Verbindung heißt. Natürlich verbindet uns viel mehr mit USA als mit China. Aber als Europa sollten wir uns Optionen offen halten. Denn die USA tun das natürlich aus inhaltlichen Gründen und auch aus wirtschaftlichen Gründen. Das sind ja schließlich ihre Systeme, die dann gekauft werden müssen und zum Einsatz und gepflegt werden müssen. Und das ist dann schon ein Wirtschaftsvorteil.
Verstehe. Sagen Sie, die Bundesregierung wird ja oft kritisiert beim Thema innere Sicherheit, Polizei und beim Thema Einbrüche. Sie kennen all diese Diskussionen über die Wirksamkeit unserer Polizei. Aber in diesem Feld, wo stehen wir da?
Problematisch ist es, dass natürlich dort Fachkräfte fehlen, sowohl für die Wirtschaft als natürlich auch für solche Dienste staatlichen Institutionen, dass es ein permanenter Wettlauf ist zwischen dem, die da im Netz Cyberverbrechen ausüben und denjenigen, die die aufklären, überhaupt erstmal erkennen sollen, dann aufklären sollen. Das BSI, das ist das Bundesamt für Sicherheit in den Informationsstrukturen, hat eine sehr, sehr große Erweiterung erfahren oder fährt die gerade. Also es gibt die Wahrnehmung, dass dort viel passieren muss. Und das ist sehr erfreulich im Vergleich von vor ein paar Jahren, wo man das alles noch nicht so ernst genommen hat.
Okay, das heißt, wir müssen nicht restlos verzweifeln. Die Bundesregierung hat das Thema aufgenommen, aber wir sind noch nicht in der Stunde Null, aber kurz dahinter, richtig?
Das Problem ist, die Bundesregierung ist gar nicht der einzige Player. Polizei ist Ländersache. Das heißt, wir brauchen solche Infrastrukturen auf den Ländern-Ebene. Wenn wir jetzt in die Wirtschaft gucken, denn auch über die Wirtschaft können ja Angriffe gefahren werden, brauchen wir dort dieses Know-how. Bei den großen Unternehmen mache ich mir da nicht so viel Sorgen. Beim Mittelstand sieht das anders aus. Bei den kleineren Unternehmen, da gibt es einen großen Bedarf an Hilfe und insbesondere ist die Gefahr, die da immer wieder auch benannt wird, dass in diesem Bereich sehr viel Cyberspionage stattfindet, wo in Deutschland ja unser Mittelstand, Hidden Champions, wo dann in diesen Firmen, die gar nicht mal merken, dass sie angegriffen werden, Cybersecurity-mäßig, die gar nicht die Leute haben zu verstehen, was passiert, woraus sie größte Achtung haben müssen und sich dann nur wundern, wenn ihre Daten plötzlich woanders sind.
Ja. Professor Meinl, dann kann ich Ihnen und Ihren Kollegen nur wünschen, dass Sie in unser aller Interesse Erfolg haben mit der Aufklärungsarbeit und der dann auch konkreten Unterstützung von Mittelstand, Familienunternehmen bis hin zur Bundesregierung beim Schutz dieses Landes, das es ja verdient hätte, auch in dieser neuen Zeit nicht wehrlos dazustehen.
Also wir werden uns Mühe geben und Sie darf ich bitten, zu helfen, aufzuklären, dass in diesem Bereich der digitalen Welt neue Dinge passieren und wir da nicht abwarten können, sondern uns rüsten müssen, Wissen sammeln müssen, um Awareness zu schaffen, aufmerksam zu sein. Denn die besten technischen Systeme helfen uns nicht,
wenn die Menschen sie nicht sinnvoll bedienen.
Ja, und wir können diese Form von Sicherheit nicht nur an Sie und Ihre Kollegen und bei den Diensten delegieren, sondern man muss sich hier tatsächlich selber kümmern. Man ist Teil einer Firewall, sonst wird sie nicht funktionieren.
Ja.
Dann bedanke ich mich, Herr Meinl, für das Gespräch und wünsche einen fröhlichen Tag.
Dankeschön. Wiederhören.
Die größte Gefahr für Frauen auch in unserer deutschen Gesellschaft sind die eigenen Männer. Das sagt eine BKA-Studie zur Partnerschaftsgewalt, die Familienministerin Franziska Giffey kürzlich vorgestellt hat. Laut dieser vom BKA erstellten Studie waren im vergangenen Jahr 114.000 Frauen Opfer von Gewalt durch ihren Partner oder durch ihren Ex-Partner. Wir reden von Vergewaltigung, von Zwangsprostitution, von Mord und von einer fast schon alltäglich gewordenen häuslichen Gewalt. Diese Studie sei unehrlich und relativiert die Ursachen von Partnerschaftsgewalt, sagt die Hamburger Soziologin und Frauenrechtlerin Nekla Kelek, die in Istanbul geboren wurde. Denn laut der Studie sind 33% der männlichen Täter nicht deutscher Staatsangehörigkeit und das, obwohl der Ausländeranteil in Deutschland nur 12% beträgt. Dass die kulturellen Ursachen also nicht ausreichend thematisiert würden, das kritisiert sie im Gespräch mit meinem Kollegen Michael Bröker.
Schönen guten Tag, Frau Dr. Kelek.
Ja, hallo, guten Tag.
Laut einer aktuellen Statistik gab es im vergangenen Jahr 140.000 angezeigte Taten von Partnerschaftsgewalt. Dazu gehört unter anderem Körperverletzung, aber auch Nötigung. Seit 2014 steigen diese Zahlen an. Die Familien- und Frauenministerin Frau Giffey nennt sie alarmierend. Wie war eigentlich Ihre erste Reaktion?
Ich habe diese Statistik auch befürchtet. Ich bin auch Vorstandsfrau bei Tade Femme und wir verfolgen genau diese Daten und auch, was das inhaltlich bedeutet, von wem aus aber diese Taten ausgeübt werden. Darüber gibt es leider wenig Informationen. Das hat mich noch mehr erschreckt.
Was meinen Sie da genau?
Ich meine damit genau, dass erstmal die Zahlen wirklich sehr, sehr erschreckend sind und dass wir aber erfahren müssten, seit wann sind die so erschreckend hoch? Warum steigen sie zum Beispiel besonders seit 2015, seitdem wir eine sehr, sehr große Gruppe geflüchteter Menschen zum Beispiel aus dem Orient haben, das heißt aus Nordafrika haben? Diese Zusammenhänge werden überhaupt nicht hergestellt. Es wird einfach betont, die Zahl der Gewalttaten an Frauen ist alarmierend gestiegen, um dass die Bundesregierung vorhat, für diese Frauen noch mehr Frauenhäuser zu erbauen oder zur Verfügung zu stellen. Das finde ich aber als Aufklärung zu wenig.
Soweit man der Statistik entnehmen kann, jeden Tag versucht eigentlich ein Mann seine Partnerin zu töten oder seine Ex-Partnerin. In jedem dritten Tag gelingt es sogar in diesem Land. Es geht dabei laut Soziologen, sie sind auch eine, um Macht und Kontrolle. Ist das nicht völlig unabhängig von kultureller Herkunft?
Natürlich ist das unabhängig. Wenn eine Frau Gewalt erfährt, dann ist das schlimm genug. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass in europäischen Kreisen eine große Frauenbewegung stattgefunden hat, wo wir sehr viel Frauen erreicht haben, Organisationen gibt, die in der Gesellschaft die anderen Frauen aufklären. Wir haben eine andere Pädagogik mittlerweile, wo wir mehr friedensstiftend in den Schulen auf unsere Kinder wirken, aber auch auf Gleichberechtigung ganz selbstverständlich hinweisen, unsere Kinder auch so entsprechend erziehen. Und es gibt Gesellschaften, Kulturen, die das überhaupt noch gar nicht vorgesehen haben, sondern in ihrem Kulturkreis selbstverständlich ist, dass der Mann ein Recht hat, seine Frau zu schlagen, falls sie ihm nicht gehorcht. All diesem kulturellen Hintergrund existiert und die müssen wir auch nennen, damit wir entsprechend ja auch auf diese Gruppen wirken können.
Sie sagen also, Gewalt gegen Frauen ist bei Muslimen, wenn ich Sie richtig verstehe, ein größeres Problem als bei Nicht-Muslimen, alleine weil die Stellung der Frau in deren Religion, in deren Sozialisierung eine völlig andere ist.
Ja, genau das behaupte ich. Und zwar aus dem Grund, weil ich selber aus diesem Kulturkreis stamme und mich mit dieser Thematik beschäftige. Und weil wir in Deutschland, wie gesagt, eine große Gruppe aus diesem orientalischen Kreis ja nach Deutschland bekommen haben. Und daher sollte uns das sehr, sehr interessieren, was das eigentlich bedeutet.
In summa summarum würde das bedeuten, mit der Flüchtlingskrise 2015 haben wir auch eine erhöhte Gewaltbereitschaft gegen Frauen importiert.
Das ist genau so. Und zwar ist importiert worden eine bestimmte Wertevorstellung darüber, wie eine Familie überhaupt zustande kommen muss und darf. Das heißt, die Familien verheiraten ihre Kinder ganz früh, die Mädchen besonders im Kindesalter.
Was bei uns verboten ist?
Ja, in Deutschland ist es verboten, aber in diesen jeweiligen Kreisen überhaupt nicht. Und das sind ja die Werte, die mitgebracht werden. Also nach islamischem Familienrecht darf ein Mädchen ab dem 9. Lebensjahr schon verheiratet werden. Und wir haben hier wirklich Kulturrelativistinnen im Land. Sogar ein Kinderschutzbund behauptet, in anderen Gesellschaften hätte man eben eine andere Vorstellung von, wann ein Mensch ein Kind ist. Also es wird auch viel relativiert. Das heißt, diese Werte, die mitgebracht worden sind, sagen, ein Kind muss sehr früh verheiratet werden, damit es eben in der Familie bleibt. Mhm. Und die Vorstellung ist, dass die Frau geschützt und bewacht werden muss von der Familie und besonders von den Männern.
Sie haben ein Buch darüber geschrieben, Die unheilige Familie heißt es. Und Sie beschreiben die muslimische Familie aufgrund ihrer patriarchalen Struktur als Problem. Was genau ist das Problem? Viele von denen, die ja auch geflüchtet sind, flüchten ja gerade vor Entrechtung, vor Freiheitsentzug. Warum glauben Sie nicht, dass die sich den Werten auch der Gleichberechtigung hier anpassen könnten?
Die meisten flüchten natürlich, weil sie sagen, bei uns im Land ist jetzt Unruhe, es gibt Krieg, grauenhafte Art von Unterdrückung, das ist da und davor fliehen diese Menschen, aber nicht mit dem Gedanken, wenn ich jetzt in Europa bin, dass Männer und Frauen zum Beispiel gleichberechtigt sind. Das ist so fern und so weit weg von ihnen. Die Frauen gehen mit so einer Selbstverständlichkeit auch in die weite Welt, sogar nach Europa, dass sie sagen, ich lebe aber weiterhin unter dem Obhut meines Mannes. Das ist für sie so selbstverständlich, was genau da an dieser Stelle wieder zu kritisieren ist. Wenn sie zum Beispiel hierher angekommen sind, dann müssten wir eigentlich als Gesellschaft darauf vorbereitet sein und sofort die Frau darüber informieren, dass sie aber jetzt auch die gleichen Rechte, Bürgerinnenrechte hat wie ihr Mann. Und sie müsste eigentlich sowas wie ein eigenes Asylrecht haben. Sie dürfte nicht mehr nach islamischem Recht unter ihrem Mann leben, dass er das Recht hat, sie zu verstoßen oder sogar mehrere Frauen zu haben. All das fällt ja eigentlich weg, wenn sie es geschafft hat, mit ihrem Mann herzukommen. Das sollte man eigentlich so wahrnehmen und auch so sehen. Aber das wird nicht getan.
Wie hole ich diese jungen Männer aus ihrer Sozialisierung heraus?
Indem wir ein Problembewusstsein für die gesamte Gesellschaft schaffen und nicht immer nur kulturrelativistisch argumentieren. Das, was gerade das Frauenministerium ja verkündet hat, das ist für mich Kulturrelativismus. Da fühlt sich ja kein Mann eigentlich angesprochen, sondern dann heißt es, das ist ja allgemein, ach so, okay. Dann hätten wir die Schulen, die auch die Aufgabe haben sollten, genau dieses auch weiter zu vermitteln, dass auch also unsere freie Gesellschaft wirklich sich in der Schule widerspiegelt und der politische Islam aus den Schulen entfernt werden müsste. Also das heißt, unsere Gesellschaft muss begreifen, der Islam ist nicht einfach eine spirituelle Religion, gleichgesetzt mit katholischem Kirche oder evangelischer Kirche, sondern der Islam kann als ein Gesellschaftssystem gelebt werden. Und das müssen wir unbedingt verhindern.
Haben Sie mit Ihrer pointierten und klaren Haltung bei dem Thema eigentlich selbst manchmal persönlich Probleme in der Community? Werden Sie dort auch beschimpft, bedroht von denen, die das gerne das traditionelle Familienbild weiterleben wollen?
Das habe ich jetzt so nicht, aber ich erlebe sehr oft, dass ich beschimpft werde oder dass ich nicht ernst genommen werden sollte, dass Vereine, Verbände, die ja sehr eng mit der Regierung arbeiten, mit Parteien zusammenarbeiten, weil sie Vereine sind und wir sind ja Einzelpersonen, dass über sie halt schlecht gesprochen wird, dass sie nicht eingeladen werden, ausgeladen werden. Das führt natürlich dazu, dass wir eben nicht wirklich einen Platz neben der Politik haben, neben den Behörden haben, sondern eher diese Islamverbände einen starken Beziehung haben zu Behörden und Regierung. Das ist alles ein Trauerspiel.
Frau Dr. Kelek, vielen Dank für Ihre wichtige Stimme in dieser Debatte. Danke, dass Sie heute für uns zur Verfügung standen. Ich wünsche einen schönen Tag und Grüße nach Hamburg.
Ich danke Ihnen, Herr Brücker.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
Eigentlich ist die Vorweihnachtszeit für Börsianer eine gute Zeit. Sie hoffen auf dicke Weihnachtsgeschäfte im Einzelhandel, eine Jahresendrallye an der Börse und damit steigende Kurse. Zumindest das mit den Kursen scheint fürs Erste abgeblasen. Und damit gehen wir nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Guten Morgen, Gabor.
Donald Trump, Sophie, kündigt per Twitter neue Zölle an. Und zwar nicht für chinesischen Stahl, sondern, hoppsala, für Stahl aus Südamerika. Wie genau begründet er das denn?
Genau, hoppsala. Auf den ersten Blick macht es erstmal nicht Sinn, denn Trump begründet diese Zölle auf Stahl mit Soja und Mais. Die Zölle richten sich gegen Argentinien und Brasilien übrigens. Auf dem Weltmarkt konkurrieren US-Farmer bei Soja und Mais ganz stark eben mit den Farmern aus Südamerika. Und jetzt kommt's, weil Brasilien und Argentinien ihre Währungen absichtlich abgewertet hätten, würden sie den US-Farmern schaden, denn ihr Mais und ihr Soja ist eben im Vergleich günstiger. Star-Investor Mohammed El Erian, der ist auch Boardmember im International Executive Committee von Allianz, der hält Donald Trumps Entscheidung für richtig. Bei diesem Tauziehen müsse sich der Rest der Welt bewegen, nicht Trump.
Seine Ankündigung hat ja auf jeden Fall gesessen. Die drei wichtigsten amerikanischen Indizes gingen nach unten, Sophie, oder?
Ganz genau, der Dow Jones, der S&P 500 und auch der Nasdaq Composite haben im Minus abgeschlossen. Denn Ökonomen sind sich einig, Zölle sind schlecht, auch für die US-Wirtschaft. Ganz besonders Stahlzölle. Die Trump beispielsweise im März 2018 verhängt hat, die haben zwar neue Jobs in der US-Stahlindustrie geschaffen. Aber jeder dieser neuen Jobs ist teuer und kostet gesamtwirtschaftlich rund $900.000. Denn durch die Zölle wird der ausländische Stahl teurer und die Unternehmen müssen den entweder für teurer einkaufen oder auf den eh schon teureren Stahl aus den USA zurückgreifen, den sie eben mit Importen bislang versucht haben zu meiden. Sprich, ihre Ware wird teurer, egal welchen Stahl sie eben verwenden. Das zahlen natürlich die Industrie, das zahlen Verbraucher und Steuerzahler. Und auch wenn Trump immer wieder behauptet, die Zölle wären gut für die Stahlindustrie, für deren Anleger sind sie es nicht. Der American Steel Index ist seit 2018 um rund 400 Punkte gefallen.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass selbst blanker Opportunismus heutzutage nicht mehr honoriert wird. Zwischen Donald Trump und seinem Vizepräsidenten Mike Pence schien kein Blatt zu passen. Also zumindest aus der Sicht von Mike Pence.
Donald Trump has the personal qualities and the leadership and the vision to make America great again.
I think this is a good man.
I really admire his leadership.
President Donald Trump is the real deal. He's a man who says what he means and means what he says.
People should read the transcript and they will see that the president did nothing wrong. I'm very fond of the president. We've become good friends.
Aber diese Freundschaft scheint nicht mehr allzu viel wert zu sein, zumindest nicht für Donald Trump. Der will Mike Pence im Wahlkampf, und das berichten verschiedene amerikanische Medien, angeblich nicht mehr als Vizepräsidentschaftskandidaten dabei haben. Er will ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel und dann die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley zur Vizepräsidentin erklären. Das könnte, so das Kalkül, auch Wählerinnen der Demokraten beeindrucken. Über eine für Trump nicht ganz unwichtige Eigenschaft verfügt die 47-Jährige auf jeden Fall. Auch ihre Hingabe zum Präsidenten ist sehr ausgeprägt oder zumindest gut gespielt.
In every instance that I dealt with him, he was truthful, he listened, and he was great to work with.
That he's very knowledgeable on the issues, that he knows a lot, that his gut instinct is right, his delivery may cause people heartburn.
Wenn es denn eine zweite Staffel von Trumps Amtszeit gibt, ist der Titel ja schon gefunden.
Hey Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass immer mehr Menschen auf ihren Körper nicht nur schauen, also im Spiegel zum Beispiel, sondern auch auf ihn hören. Zum Beispiel Thomas Gottschalk. Der ging ja regelmäßig beim Bayerischen Rundfunk seiner alten Leidenschaft nach und moderierte
1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock.
Im Radio eine Rocksendung.
Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Und wenn du sagst, ich habe keins, brenn ich für dich auf Bayern 1. Hier ist der Tommy.
Jetzt aber verkündet er überraschend seinen Rückzug vom Mikrofon, Begründung: Die Gesundheit fordert mehr Ruhe. Aber nicht nur das ältere Semester im Showgeschäft reagiert auf die körpereigenen Warnsignale. Auch die um einiges jüngere Sängerin Lena Meyer-Landrut verabschiedete sich jetzt und nutzte dafür das Mikrofon ihrer Generation, das heißt Instagram. Da schrieb sie: einfach mal auf den Körper hören, wenn der einem Pause signalisiert. Wahrscheinlich keine ganz schlechte Idee, aber wie wir das Showgeschäft kennen, folgt auf die gut inszenierte Pause der lustvolle Neustart. Vielleicht lief ja auch der Ticketverkauf für ihre Frühlingstournee, Motto More Love, ein bisschen schleppend. Ich wünsche Ihnen einen schwungvollen Start in diesen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, auch falls Sie zufällig Lena Meyer-Landrut heißen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.